Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Wir starten diese Woche mit dem Blick nach Polen.
Ich bin seit vielen Jahren Politiker und ich bin Sportler. Nie in meinem Leben war ich so glücklich über einen zweiten Platz wie heute. Polen hat gewonnen. Wir haben sie von der Macht abgesetzt.
Und der Politiker und Sportler ist Donald Tusk, der das gesagt hat. Seine Partei, die liberal-konservative Bürgerkoalition, kam gestern bei der Parlamentswahl in unserem Nachbarland auf Platz 2. Sie hat aber bessere Chancen, eine Regierung zu bilden, als die Gewinner von der PiS-Partei. Also, wer ist Donald Tusk genau und wie realistisch ist das, dass er neuer Ministerpräsident in Polen wird? Das klären wir heute. Die aktuelle Situation im Gazastreifen beschäftigt uns heute auch. Diese Bewohnerin beschreibt das so.
I don't know if I can make it.
Ich weiß nicht, ob ich und meine Familie das überleben. Es gibt keinen sicheren Ort im Gazastreifen. Es ist so schwierig, hier zu sein.
So hard to be here in Gaza now.
Viele Menschen sind auf der Flucht. Sie brauchen Hilfe. Warum sich an der ägyptischen Grenze zum Gazastreifen viele Hilfsgüter für die Palästinenserinnen und Palästinenser stapeln und nicht durchkommen, das besprechen wir mit unserem Korrespondenten. Und wir schauen uns heute einen Trend an, den Leute wohl machen, wenn sie aus ihrem Homeoffice ins reale Office kommen.
Coffee Badging ist auch ein super neuer Begriff. Dieser Begriff bedeutet ja, dass es ein aufkommendes Verhalten gibt, ins Büro zu kommen, sein Gesicht zu zeigen, aber dann wieder zu gehen.
Das sagt die Psychologin Laura Kliminski, also nur für einen Kaffee ins Büro. Was genau dahinter steckt, auch das erklären wir euch heute an diesem 16. Oktober. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist Tag 10, seitdem die palästinensische Terrororganisation Hamas Israel angegriffen hat. Und da gibt es ständig neue Meldungen, schwer da den Überblick zu behalten. Wir geben ihn euch. Wiebke Lehnhoff aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten fasst zusammen, was heute an diesem Montag bekannt geworden ist. Wiebke, was ist heute in Israel in Gaza passiert?
Also inzwischen sind wohl mehr als 4000 Menschen gestorben, davon mehr als 2700 Tote im Gazastreifen seit Beginn der Angriffe und mehr als 1400 Menschen in Israel. In der Nacht hat Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas nochmal deutlich gemacht, dass die militant-islamistische Hamas nicht alle Palästinenser repräsentiert. Das hat er im Telefonat mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro gesagt. Statt der Hamas sei die einzig legitime Vertreterin des palästinensischen Volkes, so sagte er, die palästinensische Befreiungsorganisation PLO. Das ist ein Dachverband aus verschiedenen Gruppierungen. Dazu muss man wissen, dass im Gazastreifen die radikal-islamische Hamas herrscht und Abbas die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland leitet. Die PLO und die Hamas sind erbitterte Rivalen und von diesen Gewalttaten der Hamas hat sich Mahmoud Abbas jetzt distanziert.
Es passiert im Moment viel in Israel, sehr viel an der Grenze zum Libanon. Was ist da los?
Also Israel will 28 Orte an der Grenze zum Libanon evakuieren. Das Verteidigungsministerium hat gemeldet, dass konkret Bewohnerinnen und Bewohner betroffen sind, die in einem 2 Kilometer breiten Streifen an der Grenze zum Libanon leben. Grund ist, dass es seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel auch mehr Spannung gibt an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Und die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon hatte auch Raketen auf Israel gefeuert und Israel hatte Ziele im Südlibanon beschossen.
Israel hat ja auch die Palästinenserinnen und Palästinenser aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Eine Invasion Israels in den Gazastreifen wird seit dem Wochenende eigentlich erwartet. Was hat sich da getan?
Also die israelischen Truppen, die haben sich entlang der Grenze zum Gazastreifen formiert, zusätzlich unterstützt durch US-Kriegsschiffe, denn der Gazastreifen, der grenzt ja nach Westen an das Mittelmeer. Und im Südwesten hat er außerdem noch eine Grenze zu Ägypten und ansonsten ist Gaza umgeben von Israel. Und die Menschen im Gazastreifen, die wurden von Israel aufgefordert, sich in den Süden des Landes zu begeben. Und etwa 1 Million Menschen sind laut der UNO auch inzwischen dorthin geflohen. Dort können die Menschen aber auch nicht weiter, denn sie werden nicht über die Grenze nach Ägypten gelassen.
Wie steht's um die Versorgung dieser Menschen auf der Flucht?
Also die soll im Süden von Gaza, aber auch im Rest des Landes wirklich schlecht sein. Die Weltgesundheitsorganisation, die warnt vor einer echten Katastrophe innerhalb von 24 Stunden. Im Palästinensergebiet seien nur noch für 24 Stunden Wasser, Strom und Treibstoff vorhanden. Und die UNO hat gesagt, dass die Treibstoffreserven aller Krankenhäuser im Gazastreifen nur noch bis Ende dieses Tages reichen. Dadurch seien tausende Patientinnen und Patienten gefährdet. Außerdem sagt die UNO, dass sie die ganzen Geflüchteten im Süden von Gaza nicht ausreichend versorgen kann, denn es mangelt an Platz und Unterkünften, an Decken, Kleidung, Medikamenten, auch an psychologischer Unterstützung. Und vor allem gibt es zu wenig Wasser, auch weil Israel zeitweise die Wasserversorgung abgestellt hat. Dabei stehen laut der Hilfsorganisation Roter Halbmond eigentlich rund 2000 Tonnen Hilfsgüter bereit, und zwar nahe des einzigen Grenzübergangs zwischen Ägypten und dem Gazastreifen, aber die kommen da nicht rüber.
Und da kann man sich natürlich schon nochmal fragen, warum diese Hilfsgüter einfach nicht über die Grenze von Ägypten in den Gazastreifen rüberkommen. Fragen wir jemanden, der die Lage vor Ort im Blick hat, unser Korrespondent für die Region, Thilo Spanhell. Thilo, warum kommen denn bisher keine Hilfsgüter von Ägypten in den Gazastreifen durch?
Damit Hilfsgüter in den Gazastreifen kommen aus Ägypten, da braucht es Sicherheitsgarantien der israelischen Armee, und die gab es bis zuletzt eher nicht. In der letzten Woche war es sogar so, dass auf der Seite des Gazastreifens einige Einrichtungen dieses Grenzstreifens, dieses Grenzübergangs bombardiert wurden durch israelische Luftwaffe, und daraufhin hat man das dann auch von ägyptischer Seite eingestellt, weil es einfach nicht sicher war. Letzte Woche waren auch schon LKWs mit Hilfsgütern unterwegs, aber die sind eben nicht durchgekommen und kommen aktuell bis jetzt auch nicht durch. Und es ist ein ständiges Hin und Her. Wir verfolgen die Situation die ganze Zeit, und es gibt viele Gerüchte, was diesen Grenzübergang angeht, aber einheitliche Aussagen bislang noch nicht.
Aber sind es denn dann in erster Linie Sicherheitsrisiken oder Sicherheitsbedenken, die Ägypten dazu bringt, jetzt erstmal keine palästinensischen Flüchtlinge aufzunehmen?
Es sind Sicherheitsbedenken. Auf der einen Seite ist es so, das wird zumindest von den israelischen Behörden immer wieder angeführt, die Hamas, die steht den Muslimbrüdern nahe, und da will man sich natürlich keine Terroristen ins Land holen, weil Muslimbrüder sind hier auch von den Sicherheitsbehörden in Ägypten verfolgt. Auf der anderen Seite ist es auch ein weiterer Grund, dass Ägypten einfach auch selbst unter einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise leidet. Viele Menschen in Ägypten sind im letzten Jahr unter die Armutsgrenze gerutscht, müssen also selber schauen, wie sie durch den Tag kommen, und da jetzt noch mal knapp 2,3 Millionen Menschen aufzunehmen, das ist eine Herausforderung, auf die Ägypten bislang nicht eingestellt ist, zumindest so der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi.
Unterstützt denn Ägypten irgendwie anders die internationalen Bemühungen, diesen Krieg zu beenden, oder ist denen mehr oder weniger das egal, was da passiert?
Egal mit Sicherheit nicht. Es ist ja genau an der Grenze, und man hat einen gemeinsamen Grenzübergang, versucht da in irgendeiner Form auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ägypten versucht sich in diplomatischen Bemühungen. In der Vergangenheit hat das ja auch schon mal geklappt, dass Ägypten da vermittelt hat. Wie sehr das jetzt von Erfolg gekrönt ist, wie sehr man da der israelischen Armee sozusagen Sicherheitsgarantien abbringen kann, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall, was wir erfahren als Korrespondenten, ist, dass Ägypten und die Politik Ägyptens mit vielen internationalen Ansprechpartnern, auch Deutschland, auch den USA, aber auch Israel im Gespräch ist. Aber ein Ergebnis gibt es da bislang noch nicht.
Und jetzt schauen wir nochmal formell darauf. Was würde es denn bedeuten, wenn Palästinenserinnen, Palästinenser nach Ägypten kämen?
Es werde natürlich auch bedeuten, dass eine Verhandlungsmasse sozusagen für die arabische Welt verloren geht, weil es leben ja schon viele Palästinenser und Palästinenserinnen, zum Beispiel in Jordanien oder im Libanon, die leben da schon seit Jahrzehnten, haben teils keine eigene Staatsbürgerschaft, die sie da annehmen können. Im Libanon oder in Jordanien leben seit Jahrzehnten in Flüchtlingslagern, und man hat eben auf ägyptischer Seite auch die Angst davor, dass solche Flüchtlingslager, die auf Jahrzehnte bestehen, dann auch in Ägypten auf dem Sinai entstehen könnten. Und es ist natürlich auch so, dass man die Verhandlungen mit Israel, den Druck auf Israel, eine Zwei-Staaten-Lösung herzustellen, nicht mehr so richtig führen kann, wenn es keine Palästinenser mehr auf palästinensischem angedachten Staatsgebiet gibt, sozusagen. Deswegen ist es auch einfach eine politische Frage, ob man die Menschen aus Gaza sich in Sicherheit bringen lässt, so zynisch das aktuell klingt.
Viele Menschen sind im Gazastreifen auf der Flucht. Sie haben Angst vor der geplanten Bodenoffensive Israels gegen die Hamas. Welche Rolle Ägypten dabei spielt, das haben wir von unserem Korrespondenten vor Ort, von Thilo Spanhell, gehört. Und im Überblick über die aktuelle Lage dort in Israel und im Gazastreifen, der kam von Wiebke Lehnhoff aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt bei einer Unternehmensberatung aus Deutschland den Freibier-Freitag. Das ist eine Idee, mit kostenlosen Kaltgetränk die Mitarbeitenden zumindest freitags wieder ins Büro zu holen, weil sonst ist ja kaum einer da. Alle im Homeoffice und nicht im realen Office. Wenn das Unternehmen jetzt aber Anwesenheitspflicht an einigen Tagen einführt, dann kommen sogar einige wieder. Die machen dann allerdings Coffee-Batching. Was das genau ist, erklärt uns Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Grinner. Er wollte heute von euch wissen, wie ihr das eigentlich so macht und findet mit dem Homeoffice.
Das ist natürlich schwierig, eine sehr merkwürdige Situation, wenn man irgendwie in denselben vier Wänden wohnt und arbeitet.
Auf Dauer ist das halt auch einschränkend, weil man, glaube ich, auch ab und zu mal so ein bisschen aus seiner Wohnung rauskommen muss.
Und gerade wenn man jetzt irgendwie mal in die Küche geht und irgendwie dann was holt, irgendwie was zu snacken, dann ist man auch ganz schnell raus aus dem Homeoffice.
Okay, es gibt sie nach wie vor. Die Leute, die lieber im Büro arbeiten wollen als zu Hause. Für die Fans von flexibler Arbeit ist das Ganze allerdings eher eine Frage der Übung.
Ich kann später arbeiten, ich kann früher arbeiten und diese Flexibilität hat dazu geführt, dass ich gelernt habe, konzentrierter auch zu Hause arbeiten zu können.
Häufig ist es halt nur eine Frage von Disziplin und Konzentration, ob ich im Homeoffice genauso effektiv bin wie im Büro. Wer nun aber zum Arbeiten lieber daheim bleibt, der hat ein Problem. Owl Labs, ein Hersteller von Hardware für Online-Meetings, macht jedes Jahr eine Umfrage mit dem Titel State of the Hybrid Work. Dabei werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter anderem in Deutschland gefragt, wie sie sich im Homeoffice fühlen. Und im vergangenen Jahr 2022 hat etwas mehr als die Hälfte, nämlich 56%, gesagt, nicht so toll. Und der Grund dafür? Sie glauben, dass Chefs und Vorgesetzte die anderen Leute, die regelmäßig ins Büro kommen, für die besseren, fleißigeren und vertrauenswürdigeren Mitarbeiter halten.
Da gibt's eine leichte Tendenz ins Positive,
meint die Münchner Psychologin Laura Klimetzki, die sich diese Studie ebenfalls angeschaut hat.
Jetzt 2023 gibt es schon mehr als die Hälfte, die gesagt haben, hey, ich glaube, das passt, das geht in die richtige Richtung, also die Tendenz wird besser.
Aber nach aktueller Umfrage fühlen sich immer noch 43% der Homeoffice-Fans als Kollegen zweiter Klasse.
Man hat immer noch das Gefühl, dass das Vertrauen vom Arbeitgeber an Arbeitnehmer nicht zu 100% dasselbe ist, wenn man im Homeoffice ist versus du bist im Büro.
Ob das jetzt nur so ein Gefühl ist oder ob sich die Vorgesetzten tatsächlich entsprechend geäußert haben, das wurde in der Studie nicht abgefragt. Aber um diesen immerhin gefühlten Malus von Remote-Arbeit wieder auszugleichen, haben viele Angestellte jetzt eine neue Strategie entwickelt. Das Coffee-Batching.
Coffee-Batching ist auch ein super neuer Begriff. Dieser Begriff bedeutet ja, dass es ein aufkommendes Verhalten gibt, ins Büro zu kommen, sein Gesicht zu zeigen, aber dann wieder zu gehen. Das heißt, ich komme ins Büro, ja, weil der Arbeitgeber halt will, dass ich unbedingt ins Büro komme, aber so wirklich produktiver bin ich jetzt nicht. Und zwar gefühlt aus Prinzip. Ich gehe zur Kaffeemaschine, ich sage Hallo, ich zeige mein Gesicht, ich zeige, dass ich da bin, aber so wirklich performen tue ich halt nicht.
Gerade bei den Leuten, die neu ins Berufsleben einsteigen, stehen flexible Arbeitsmodelle hoch im Kurs, meint Laura. Und viele würden sogar auf alle möglichen Vorzüge verzichten, wenn sie nur vom Arbeitgeber garantiert bekommen, dass sie zumindest teilweise aus der Ferne mitarbeiten können.
Laut verschiedener Studien sagen die Leute, sie würden zwischen 10% und 15% ihres Jahresgehaltes abgeben dafür, dass sie dann flexibel arbeiten können. Und das ist ja schon krass. Also Leute verzichten auf Geld, was ein bisschen paradox ist, weil wenn man Leute fragt, hey, was ist das coolste Benefit, was man dir geben kann, dann ist auf Platz 1 im Jahr 2023 immer noch Geld.
Dass sich auf der anderen Seite aber ein Großteil der Arbeitgeber genau das Gegenteil wünscht, dass sie also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lieber wieder vor Ort sehen würden, das hat eine Umfrage der Unternehmensberatung KPMG ergeben. Angesichts der Situation auf dem Arbeitsmarkt müssen sie sich dafür allerdings ganz schön ins Zeug legen, meint Laura.
Wenn du eine Kaffee-Flatrate hast, dann denkst du dir, okay, cool, ich kann auch hier mal für eine halbe Stunde mich in die Sonne setzen und arbeiten. Das heißt, ich habe ganz viele Benefits, die ich mir wünsche, an einem Ort kombiniert. Und natürlich müssen Arbeitgeber überlegen, wie gestalte ich einen Arbeitsplatz, sodass er auch attraktiv ist für den Arbeitnehmer. Ganz klar.
Ein paar Leute würden allerdings auch ohne Kaffee-Flatrate gerne wiederkommen. weil es so schön ist, die Kollegen zu sehen, weil es daheim so schrecklich langweilig ist, oder?
Weil es auch gut ist, da eine Unterscheidung zu haben zwischen Arbeit und zwischen zu Hause.
Ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich dann dadurch, dass jetzt alle im Homeoffice sind, am Ende auch einige im Homeoffice bleiben werden. Aber ich glaube, es werden auch viele wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der zweite könnte der erste sein bei der Parlamentswahl, die in Polen war gestern. Da ist nämlich die Partei von Donald Tusk, die liberal-konservative Bürgerkoalition, auf 31% der Stimmen gekommen und eigentlich nur zweitstärkste Partei geworden. Hinter der Peace-Partei vom aktuellen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki, die haben 38% gekriegt. Aber Tusk hat einen Vorteil. Er hat vor der Wahl nämlich schon geklärt, mit wem er eine Koalition eingehen will, nämlich mit der Linken und mit dem Parteien. Bündnis Dritter Weg. Und Stand jetzt könnte das für eine Regierungsbildung und dann auch für einen Regierungswechsel in Polen reichen. Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten in Warschau, mit Peter Sawicki. Peter, Donald Tusk, um den zu verstehen, was würdest du sagen, ist das für ein Typ?
Ein Vollblutpolitiker in jedem Fall, auch ein Machtpolitiker. Er ist, um kurz auf seine Biografie zurückzuschauen, auch ein Veteran der politischen Opposition im Kommunismus. Damals war er noch ziemlich jung, aber hat dann von Anfang an auch das demokratische Polen mitgestaltet. Und er ist 2007 bis 2014 bereits Ministerpräsident von Polen gewesen, danach Präsident des Europäischen Rates, also eine große politische, auch internationale Erfahrung. Er galt in Polen, vor allem in Kreisen der Peace-Regierung, in konservativen Kreisen, aber auch bei, sage ich mal, gemäßigten Leuten als so ein bisschen sozial kalt, als abgehoben. Und dieses Image hat er seit seiner Rückkehr vor gut 2 Jahren in die polnische Politik versucht, deutlich zu verbessern.
Also mit ihm vielleicht wieder ein bisschen mehr Demokratie in Polen möglich. Womit hat er denn die Polinnen und Polen in diesem Wahlkampf überzeugt?
Also er hat tatsächlich auch deutlich auf Bürgernähe zunächst mal gesetzt, nachdem er vor etwas mehr als 2 Jahren zurück in die polnische Politik kam. Seine Partei lag da wirklich in Trümmern, ist vielleicht zu viel gesagt, aber fast am Boden, und er hat sie wieder flott gekriegt und damit eben ein starkes politisches Gegengewicht zur Peace-Regierung wiederhergestellt. Und dann kam natürlich noch dazu, dass diese beiden anderen Parteien, die du ja erwähnt hast, die Linke, der Dritte Weg, der relativ neu ist, sich dann auch stark entwickeln konnten. Aber Tusk hat doch so als großes politisches Zugpferd neue Nähe zu Menschen hier aufgebaut. Er ist im Prinzip seit 2 Jahren im Wahlkampf permanent gewesen, viel durchs Land gereist, hat sich auch für seine Verhältnisse weit nach links geöffnet. Zum Beispiel eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts, sich so ein bisschen, man kann sagen, entweder zu eigen gemacht oder sich, sage ich mal, der politischen Realität, der gesellschaftlichen Realität angepasst, weil das viele Menschen hier befürworten und damit eben sich auch für linke Schichten deutlich geöffnet und sicherlich auch politische Kompromisse mit diesen beiden genannten Parteien eingegangen. Am Ende hat es dann tatsächlich auch geklappt, nach vielen Diskussionen, wie man denn antreten will, zum Beispiel mit einer gemeinsamen Wahlliste wie in Ungarn oder eben nicht, dann mit diesen 3 Blöcken anzutreten. Und offensichtlich hat das ja dann auch Früchte getragen.
Es könnte in der Tat reichen für eben die Partei von Donald Tusk, die Linke und das Parteienbündnis Dritter Weg. Amtliches Endergebnis gibt es erst morgen. Aber dieses Koalitionsbündnis, für was würde das stehen?
Zuallererst haben sich diese 3 Parteien natürlich zum gemeinsamen Ziel gesetzt, Peace von der Macht zu entfernen. Und das dürfte zum jetzigen Stand, es sieht tatsächlich so aus, als würde das zumindest von den Machtverhältnissen im Parlament funktionieren. Da müssen wir tatsächlich abwarten, wie leicht oder wie schwer eine Regierungsübernahme wäre. Da muss der Präsident Andrzej Duda auch mitspielen. Aber von den Mehrheitsverhältnissen, sagen wir mal Stand jetzt, sieht das für die Opposition gut aus. Aber das ist tatsächlich dann, wäre dann ein Bündnis mit Personen von weit links. Bei der Linken, da sind Sozialisten bis Sozialdemokraten dabei, und beim Dritten Weg, da sind doch sehr konservativ geprägte Landwirte zum Beispiel im Bündnis mit dabei und dann Personen wie Tusk irgendwo da in der Mitte. Das heißt, man muss da verschiedene Interessen zusammenbringen. Zum Beispiel beim Thema Abtreibung, da ist man sich zum Beispiel noch nicht so sicher, wie man das liberalisieren will. Oder beim Thema Sozialpolitik, für wen möchte man wie viel Geld ausgeben? Investitionen in die Zukunft, was möchte man zuerst sozusagen auf den Weg bringen und was später? Da muss man auf jeden Fall noch ein gemeinsames Programm konkret erstellen. Es gibt da durchaus Ideen. Mhm. Aber zum Beispiel beim Thema Klimaschutz in EU-Fragen, da ist man auf jeden Fall progressiv eingestellt. Und man möchte natürlich vor allem, das ist auch eines der Kernthemen, zum Beispiel die Justizreform in Polen, die Peace auf den Weg gebracht hat, wieder rückgängig machen. Auch das wird nicht so leicht, weil da der Präsident auch eine Rolle spielt, nämlich bei der Unterzeichnung von Gesetzen. Da wird man sich also mit ihm vielleicht auch auf Kompromisse einigen müssen.
Ja, und am Ende muss man dann sehen, drei Parteien, das kennen wir aus Deutschland von der Ampel, wie stabil dann so ein Bündnis unter Tusk wäre. Also, die Polinnen und Polen sind am Wochenende zu den Wahlurnen gegangen, wie seit 1989 nicht mehr. Sehr hohe Wahlbeteiligung bei den Parlamentswahlen. Ausgang könnte Polen politisch dann doch nochmal verändern, wenn Donald Tusk es schafft, ein Bündnis hinzubekommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Zeit für die Olympischen Spiele. Und alle so, oh, ist das nicht dieses teure Event, bei dem viele Staaten versuchen, ihr Image aufzupolieren? Bei dem Sportstätten viel zu teuer gebaut werden und wieder abgerissen werden. Jein, nächstes Jahr zeigt Frankreich sicherlich, dass es auch anders geht. Im Jahr danach Los Angeles, nicht im Jahr, sondern in den Spielen danach. Das ist 2028, Austragungsort again für die Spiele. Und Los Angeles macht einiges neu. Zum Beispiel neue Sportarten. Cricket wird mit dabei sein, Softball und Flag Football wird es auch geben. Das wurde jetzt bekannt. Und ich habe darüber heute mit Thorsten Grohm gesprochen. Er ist Direktor der Flag Football Nationalmannschaften Deutschlands des American Football Verbands bei uns in Deutschland. Und ich wollte erstmal wissen, wie er reagiert hat, als diese Nachricht Flag Football jetzt bei Olympia dabei kommuniziert wurde.
Wo das kommuniziert wurde, wusste man gar nicht so genau, soll man einfach nur hochspringen, schreien. Es war für uns einfach für den Sport ein Riesenweg, den wir damit beschreiten können, den wir uns sicherlich vor 4 Jahren auch noch gar nicht vorgestellt haben.
Jetzt haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit, bis 2028 diese Sportart kennenzulernen, wenn man Flag Football noch nicht kennt. Was ist der größte Unterschied zum American Football?
Der größte Unterschied ist, dass es eine kontaktärmere oder arme Variante ist des American Football. Man hat 4 Versuche, um quasi bis zur Mittellinie zu kommen und ab der Mittellinie wieder neue 4 Versuche, um die Endzone zu kommen. Und das eigentliche Tackling wird nicht zum Bodenbringen der Person damit gemacht, sondern man hat auf der rechten und auf der linken Seite eine sogenannte Flag, eine Flagge, die abgezogen wird. Und dieses Abziehen der Flagge symbolisiert das eigentliche Tackling. Der Sport an sich ist nicht ganz körperarm, man hat ein aktives zum Ballgehen, somit dort dann auch eine körperliche Möglichkeit, dort wie beim Basketball zustande zu kommen. Aber ansonsten ist es bei Weitem halt nicht so körperintensiv wie beim Football.
Das heißt, der Person, der ich die Flagge aus der Hose ziehe, die bleibt erstmal stehen, wenn sie denn den Ball hat?
So ist es. Also man gibt den Ball wie beim Football, kann ihn übergeben zum Laufen oder man passt ihn. In der Regel kann man sagen, dass 90% Pass ist. Und derjenige, der den Ball gefangen hat, dem wird dann die Flagge abgezogen und dieses Abziehen symbolisiert das Tackling.
Was würdest du sagen, was muss man mitbringen für diese Sportart? Um was geht's? Also klar, so ein bisschen Handlungsschnelligkeit irgendwie, dass man die Flagge da rauszieht, aber was braucht man noch?
Im Prinzip kann fast jeder Flag Football spielen, wenn es auf den Breitensport geht. Im Leistungssegment, da zählt die Geschwindigkeit, die Hand-Augen-Koordination für den Ball und einfach die Fähigkeit, dass ich sehr schnell wieder antreten kann nach einem Richtungswechsel.
Wenn man jetzt noch auf seiner Bucketlist eine olympische Medaille drauf hat und sagt, das möchte ich unbedingt mal erreichen, ich möchte mir das mal umhängen. Wäre Flag Football eine gute Sportart, um da quer einzusteigen?
Auf jeden Fall. Also ein Sportler, der körperlich sehr gut ausgebildet ist, hat sicherlich immer eine Chance, bei anderen Sportarten mit reinzukommen. Und man sollte es einfach probieren und sollte schauen, ob der Sport einem liegt und ob auch das Verständnis für den Sport vorhanden ist.
Wird das gemischt gespielt, sag mal auch, Männer, Frauen zusammen oder wie läuft das?
Also auf internationaler Ebene wird das nicht gemischt gespielt. Da ist es so, dass Herren und Damen jeweils getrennt gespielt werden. In der Jugend im internationalen Bereich, U17, ist es bereits auch getrennt. U15 wird in der Mix-Variante gespielt. In den deutschen Ligen ist es so, dass Frauen und Männer zusammenspielen können. In den Top-Teams ist es sehr unterschiedlich. Da liegt es ganz daran, wie stark die Konkurrenz in den einzelnen Teams ist.
Und für dich persönlich, Thorsten, was macht diese Sportart so speziell? Was macht sie aus?
Die Geschwindigkeit. Also der Sport ist extrem schnell. Er ist durch das viele Passen auch sehr attraktiv zum Zuschauen. Und er ist extrem spannend. Also wenn man sich Flag Football mal einfach anguckt, dann sieht man, wie viele Möglichkeiten es gibt und Varianten es gibt, diesen Sport zu spielen. Und das macht die Herausforderung dann einfach auch für die Offense, für die Defense da. Und das macht das ganze Spiel einfach attraktiv.
Das sagt Thorsten Grumm. Und Deutschland kann schon jetzt richtig gut Flag Football spielen. Es gab einen dritten Platz dieses Jahr bei den Frauen-Europameisterschaft in Irland. Die Herren sind sogar Europameister geworden.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.